Kontext. Bernauer Stadtgespräche. Der Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Bernau Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge haben wir mit dem Bernauer Kulturamtsleiter Christian Schwertner gesprochen. Per Definition ist ein Kulturamt eine mit kulturellen Angelegenheiten betraute kommunale Behörde. Aber was bedeutet das eigentlich in der Praxis? Christian Schwertner hat uns von seinem Werdegang nach Bernau erzählt und davon, welche Aufgaben und Orte das Kulturamt hier erfüllt und betreut. Und natürlich auch, welche Veranstaltungen ihr noch für 2021 erwarten könnt. Mein Name ist Anja Gutenberger und ich bin die Leiterin des UNESCO-Besucherzentrums am Bauhaus-Denkmal Bundesschule Bernau, das im Oktober dieses Jahres, also 2021, eröffnet wird. Mit dabei ist auch wieder Friederik Weder, Leiterin der Galerie Bernau. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören, denn nun geht's los mit unserer neuen Folge Kulturamtstalk.
Hallo Friederik, herzlich willkommen zurück.
Wir sind heute bei der 9. Folge.
Ja. Und heute zu Gast ist bei uns Christian Schwertner, Kulturamtsleiter aus der Stadt Bernau. Christian, stellst du dich mal kurz vor und stellst mal dein Kulturamt ein bisschen vor. Was macht das Kulturamt eigentlich? Was tust du den ganzen Tag?
Ja, also erstmal, ich grüße euch, danke für die Einladung. Ich sag mal kurz, wer ich überhaupt bin. Also ja. Ich bin der Christian Schwertner. Ich bin 45 Jahre alt und ich bin seit 4 Jahren der Kulturamtsleiter der Stadt Bernau bei Berlin. Ja, das war jetzt gerade das ganz große Ganze schon.
Wie bist du da reingerutscht? Oder reingekommen? Wie bist du zu den Amts gekommen?
Ich kann ja noch mal so anfangen, dass man vielleicht auch ein bisschen versteht, wie wird man überhaupt zum Kulturamtsleiter? Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Wege, denn es gibt nicht den Weg, die Ausbildung dahin. Sicherlich gibt es Kulturmanagement, was nicht wenig prädestiniert dafür ist. In meinem Fall ist es aber ein bisschen anders gewesen. Ich habe einen bisschen bunteren Weg hinter mich gebracht, bis ich in dieser Position war. Ich habe zunächst Geschichte, Geografie und Ethnologie studiert und war dann einige Jahre während des Studiums raus aus so einem Projekt mit Freunden und dann nach dem Studium als kleine Firma mit einer Veranstaltungsfirma sozusagen unterwegs. Wir haben sehr viel Kulturveranstaltungen gemacht. Ausgangsbasis des Ganzen waren Partys gewesen, wo wir aber auch immer Freunde mit integriert haben, die halt diverse Kulturformate im weitesten Sinne gemacht haben. Genau, und das war dann irgendwann zu Ende. Und ich habe dann so im weitesten Sinne dieser Situation mein Hobby zum Beruf gemacht und habe einige Jahre bei Globetrotter Ausrüstung gearbeitet. Und dann nochmal quasi die Schulbank gedrückt und aus dieser Tätigkeit bei Globetrotter Tourismusmanagement studiert. Dann kam ich wieder zur Kultur zurück und zwar in Bernau über eine Elternzeitvertretung, die so eine Schnittstelle war zwischen Tourismus und Kultur. Und Tourismus und Kultur haben eigentlich auch meiner Meinung nach zumindest sehr viel miteinander zu tun. Man hat nämlich in beiden Fällen hoffentlich ein tolles Produkt, was man macht, was ganz viel in sich trägt, also was die Menschen in verschiedenen Art und Weisen kitzelt. Sagen wir mal, was aus der Situation heraus seinen Wert gewinnt und nicht dadurch, dass man jetzt ein Ding kauft, sondern man kauft ja im weitesten Sinne oder man kauft, man genießt, man hat ein Erlebnis. Und so, das war so diese Schnittmenge. Und in Bernau war das spezifisch der Veranstaltungsbereich, über den ich da reingerutscht bin. Und da war natürlich diese ursprüngliche Erfahrung, sagen wir mal, die ich gemacht habe mit dieser kleinen Firma, sehr wertvoll, aber auch die anderen Stationen. Also da kommt viel zusammen. Genau, so, das war jetzt mal etwas weit ausgeholt.
Jetzt haben wir mal ein bisschen was über dich erfahren.
Genau. Endlich. Wie komme ich jetzt in diesem Fall dazu? Also wie gesagt, ich glaube, es gibt da sehr viele Wege rein. Und ich hatte auch dazwischen noch ein paar Stationen, ich hatte eine erste Tätigkeit in Bernau, die eine Elternzeitvertretung war. Und dann war ich in Ludwigsfeld im Kulturamt, dann war ich im Jüdischen Museum in der Veranstaltungsabteilung und bin dann letzten Endes wieder zurückgekommen nach Bernau in genau diese Position, die ich seit 4 Jahren mache.
Aber gewollt nach Bernau wieder gekommen? Also ganz bewusst oder einfach, weil die Stelle vakant war? Oder war das eine schöne Erfahrung hier für dich? Weil ich meine, nicht jeder möchte unbedingt in der Kleinstadt arbeiten, wenn man vorher im Jüdischen Museum gearbeitet hat, beispielsweise in der Großstadt Berlin.
Naja, in dem Bereich, sagen wir mal, Kultur, Veranstaltung, ist die Arbeitsmarktsituation zumindest vor 5 Jahren noch eine recht angespannte gewesen und das waren immer befristete Geschichten. Mhm. Und es war für mich natürlich schon attraktiv, auch dann mit dem zweiten Kind mal einen festen Arbeitsvertrag zu haben. Und abgesehen davon war das Umfeld, was ich in Bernau kennengelernt hatte, ein sehr schönes, so von der Kollegialität und auch war das ja mein erstes Erlebnis mit Verwaltung an und für sich. Und wer so von außen auf die Verwaltung schaut, naja, da kann sich wahrscheinlich keiner verwehren, dass man ein gewisses Schubladendenken so auch hat, also von wegen dem Stempel und dem drögen Vorschriften runterbeten. Und in der Sache selbst habe ich das halt durchaus anders kennengelernt in Bernau, auch an anderen Stellen in dieser Kulturverwaltung. Und das habe ich als ein sehr, doch angenehmes Arbeitsklima einfach erlebt und erlebt das auch immer noch so. Und so kam das eine zum anderen. Also das war durchaus die richtige Wahl für mich, nach Bernau zu gehen, ja.
Und kannst du da beschreiben, wie es von innen aussieht? Also du hast gesagt, dass es anders ist, wenn man nicht im Amt arbeitet, vielleicht die Stereotypen sich überlegen wollte oder sehen, aber könntest du uns erzählen, was passiert da drinnen, was machst du, wie sind diese Arbeitsverhältnisse?
Ja. Genau, also es zielt vielleicht auf die Ausgangsfrage zurück, was mache ich denn eigentlich?
Genau, oder auch so im Vergleich zu dem, ich meine, als ehemaliger Selbstständiger, kannst du das sicherlich irgendwie auch vergleichen, einfach geht man anders an die Themen heran, müssen andere Wege gegangen werden, als man die jetzt als Selbstständiger mit einer Firma tut, oder ist das gleich, aber eben, was sind die Verantwortlichkeiten und die Wege?
Mhm. Ich tauche nochmal so in diesen kleinen Moment raus. Kulturverwaltung ist eine sogenannte freiwillige Aufgabe in der Verwaltung. Und hat im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Verwaltung halt im weitesten Sinne eine Freiwilligkeit für die Kommune in diesem Fall. Das heißt, was genau man tut, um Kultur vor Ort anzubieten, das ist relativ frei. Und das ist auch durchaus verschieden. Wobei in dem, sagen wir mal, in so einer Kommunengröße wie Bernau, also so 40.000 plus Einwohner, es schon Konstellationen gibt, die häufig vorkommen. Und das ist in diesem Fall so, dass das Kulturamt aus einem Sachgebiet besteht, das ist Kunst, Kultur und Veranstaltungen. Das ist so das, was man vielleicht sich vorstellt, wenn man hört Kulturamt. Dann gibt es ein sehr großes Sachgebiet, das ist die Bibliothek. In diesem Fall mit einer Zweigstelle und zwei ehrenamtlich betriebenen kleinen Bibliotheken in den Ortsteilen, um da auch eine gute bürgernahe Versorgung hinzubekommen. Dann gibt es noch ein weiteres Sachgebiet, das ist das Museum. Im Fall von Bernau ist das Henkerhaus und das Steintor, was sozusagen letztes ein saisonales Museum ist, weil im historischen Stadttor untergebracht und dementsprechend auch ohne Heizung. Also das geht nur im Sommer. Hat aber auch deswegen vielleicht gerade auch seinen Reiz in dieser dicken, kühlen Mauern mit diesem Turm, in den man auch hochsteigen kann, von dem man einen sehr schönen Blick hat. Und dann gibt es tatsächlich im Bernauer Kulturamt, das ist vielleicht was nicht so typisch ist, auch den Bereich Tourismus mit der Tourismusinformation, der touristischen Marketing und Infrastruktur, also bis hin zu Wanderwege, Unterhalt und Planung, als auch die Märkte der Stadt, was vor allen Dingen der Wochenmarkt ist, aber auch verschiedene Spezialmärkte wie den Kunst- und Handwerkermarkt und nicht zuletzt auch den Weihnachtsmarkt.
Weil ich bin sehr neugierig. Also es sind viele Fragen, die ich habe. Erstmal, weil jetzt hast du einen Teil vom Bereich aufgefächert. Es gibt noch mehr Institutionen, die auch mit zum Kulturamt gehören, wo ich sehr neugierig bin, ob du das vielleicht mal so aufwächen könntest. Und was ich auch sehr gerne wissen möchte, also es gibt du als Kulturamtsleiter, dann gibt es noch dein Team. Also wie groß ist so ein Team? Wie stellt sich das zusammen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau. Das war ja auch noch die Frage, die wir nicht vergessen dürfen. Wie ist es denn jetzt eigentlich in der Verwaltung? Das habe ich nämlich jetzt noch nicht beantwortet. Ja. Aber jetzt erst nochmal zu dieser feineren Struktur. Mhm. Genau. Also es gibt innerhalb des Sachgebiets Kunst und Kultur einen Bereich Veranstaltungen. Das ist eine Kollegin, die das festmacht. In den letzten 2 Jahren haben wir ein ganz, ganz großes Veranstaltungsformat geplant, den Brandenburg-Tag, wo sich Bernau für beworben hatte und auch sozusagen den Zuschlag bekommen hatte. Es läuft über ein Kuratorium in Brandenburg, was ja für die Stadtgröße wirklich ein Mega-Event gewesen wäre, deswegen, weil es leider der Beurteilung der Corona-Situation anheimgefallen ist und leider abgesagt worden ist vor Ostern. Da hatten wir eine Projektstelle, die haben wir auch noch. Das bedeutet natürlich auch einiges an Abwicklung jetzt, auch wenn es nicht stattgefunden hatte, weil die Planung war ja nahezu ausführungsfertig durch. Wir haben eine Kollegin, die, sagen wir mal, fest den Bereich im weitesten Sinne Kunst im öffentlichen Raum betreut, inklusive einer kleinen Ausstellung, nämlich die der Waldsiedlung des Politbüros, wo eine durchaus repräsentativ für die Zeit eine Skulpturensammlung sozusagen bestand, dort im öffentlichen Raum gezeigt worden ist und die wir jetzt aus Schutz- und Diebstahlsgründen hier und auch so, um sie zeigen zu können, in dem Kunstraum Innenstadt nämlich zeigen. Dann haben wir zwei Einrichtungen, die dort auch noch eine Rolle spielen. Und das ist einmal die Frakima, eine Kunst-, Bewegungs- und Theaterschule, eine 100% städtische, die eine Kollegin auch dann betreut. Und wir haben noch einen mehr oder minder so ein Angebot an Räumen, an Veranstaltungsräumen, im Wesentlichen für Vereine und für Selbsthilfegruppen auch zu mieten. Der Treff 23, den macht auch eine Kollegin. Und eine weitere Stelle in diesem Bereich ist sozusagen mit übergreifenden Aufgaben betraut oder auch mal mit Projektgeschichten. Also das ist der Bereich. Und personell ist der Bereich Bibliotheken am größten, sagen wir mal, mit 8 Stellen, und wir bilden in der Bibliothek sehr viel aus. Das heißt, wir haben im Jahr im Schnitt 2 Azubis. Und im Museum, das Museum hatte ich eingangs noch vergessen zu erwähnen, dazu gehört auch das Stadtarchiv, also das historische Stadtarchiv, sowie auch das Verwaltungsarchiv. Und im Museum sind mit der Archivstelle 5 Personen beschäftigt. Und im Bereich Tourismus und Märkte sind es auch nochmal 4, die wahrscheinlich demnächst auch 5 sein. Also das ist so rein mal von der personellen Ausstattung das Kulturamt Bernau.
Du hast ja schon eine ganze Menge Mitarbeiter, muss man sagen. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber jetzt hast du gerade schon von der Frakima, dem Treff 23, dem Stadtarchiv, der Bibliothek gesprochen, was ja alles auf dem Kulturhof in der Breitscheidstraße sich befindet und was gerade stark im Umbau ist, ne? Ja, vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen. Wann eröffnet denn alles wieder und wann seid ihr fertig mit den Bauarbeiten? Das sieht ja schon ganz toll aus, mit viel Glas, viel Einblick mittlerweile. Was hat sich verändert? Wer wird dann dort wo Platz finden? Was wird dort, was stellt ihr euch vor, was dort in Zukunft sein wird?
Okay, da sind wir dann wirklich beim Inhalt und in diesem Fall bei der Entwicklung. Bernau ist ja eine sehr stark wachsende Stadt, also wirklich Wahnsinn. Nicht zuletzt muss die Verwaltung da halt sehr stark nachsteuern, sowohl an Personen als auch an Angeboten. Und seit langer Zeit gibt es sozusagen schon den Plan, den Kulturhof Bernau zu erweitern und ein bisschen mehr zusammenzubringen, was die einzelnen Einrichtungen angeht. Zur Straße gibt es eine Gründerzeitbebauung, da ist die Frakima drin und rückwärtig gelegen in so eine Art Hinterhofszenario, aber es sind freistehende Gebäude dort, wo ihr dem im 19. Jahrhundert mal so produzierendes Gewerbe drin gewesen ist. Ist die Stadtbibliothek, also die Hauptstadtbibliothek untergebracht, der Treff 23 und die Museumsverwaltung, das Museumsdepot und das Archiv. Und es gab ein Gebäude, was freistand, das der Treff 23 gewesen ist, und eins, was die Stadtbibliothek gewesen ist. Und dazwischen ist ein Verbindungsgebäude gebaut worden. Das war schon lange projektiert und jetzt ist es kurz vor der Fertigstellung. Ein langes Projekt, was jetzt wahrscheinlich so im letzten Quartal des Jahres auch wirklich fertig ist und der Öffentlichkeit übergeben wird. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache für die Kulturentwicklung, denn man kann darüber, was auch schon sozusagen geplant gewesen ist, einfach verschiedene Angebote von Kultur sehr gut zusammenfassen. Und daraus kann man, glaube ich, wirklich Vorteile ziehen für die für die Nutzer, für die Besucher und auch für die Entwicklung. Also die Fraklima beispielsweise macht viel Theaterprojekte im Sommer auch in dem Hof selbst. Also es ist so eine kleine parkähnliche Grünfläche, die noch dazwischen liegt. Dort ist im Rahmen der Umbaumaßnahmen wird dort auch eine Bühne sozusagen dann möglich sein, die man aufbaut, die man auch erweitern kann, so dass es von der Tiefe her eine kleine Theaterbühne auch werden kann. Man kann dort im Sommer vielleicht auch mal draußen einen Film anschauen etc. Und innen hat man Veranstaltungsräume, die, sagen wir mal, für die Fraklima eine Erweiterung bedeuten. Das waren halt Räume, die bisher nur der Treff genutzt hat. Und die Bibliothek wiederum macht auch immer mehr Veranstaltungsformate oder Bildungsformate und kann sie darüber auch nutzen. Das Museum selbst auch. Das Museum hat zwei sehr spezielle und auch typische Bernauer Gebäude sozusagen, aber die haben den Nachteil, weil sie so historisch sind, dass eben recht wenig Platz darin ist. Und auch moderne Anforderungen an Kulturbauten, die lassen sich nicht überall abbilden, in historischen Gebäuden nicht und in Bestandsgebäuden auch nicht immer. Das ist bei diesem Umbau auch möglich und das ist im Wesentlichen die Barrierefreiheit, die ja aus verschiedenen Gründen einfach auch notwendig ist. Also wir haben natürlich auch viele ältere Nutzerinnen und Nutzer. Und ein Stück weit wird das auch zunehmen, das wissen wir, ist einfach demografisch so, insofern sich da vernünftig aufzustellen. Aber es geht ja auch nicht nur um die, es ist auch, wenn man mal mit einem Kinderwagen reingeht, etc. Das wird es alles geben. Und da die, sagen wir mal, die einzelnen kulturellen Sparten ein bisschen zusammenzubringen und auch vielleicht Menschen dafür zu begeistern, mal was anderes auszuprobieren, was sie vielleicht sonst nicht so, dem sie nicht so begegnet wären ohne weiteres. Mhm. Das stelle ich mir halt so vor, dass das optimalerweise dann so ist.
Und also das klingt super spannend und ich bin auch neugierig, dann da reinzugehen, soweit es geöffnet ist. Wenn du gerade eben gesagt hast, also das klingt schon nach einem sehr, wie sagt man, sehr gewachsenen Plan und soeben hast du auch gesagt, der Stadt ist viel gewachsen in den letzten 5 Jahren. Könntest du nochmal zurückgehen, wie das für dich war, wenn du hier angefangen hast und wie sich das auch in dem Kulturamt so entwickelt hat? Mhm. Also was du so gesehen hast und erlebt? Mhm.
Also ich sag mal, in den festen Angeboten des Kulturamts hat sich dieses Wachstum nicht so sehr niedergeschlagen. Die Besuchszahlen sind latent gewachsen, aber sind jetzt auch nicht explodiert. Und wir haben jetzt auch die Mitarbeiterzahl nur latent angepasst. Ich selbst bin eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil die Position des Kulturamtsleiters gab es sozusagen vor mir nicht. Das war das erste Mal, dass die Stadt Bernau diese Stelle ausgeschrieben hat. Also insofern ist das schon ein direktes Reagieren auch darauf und vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sozusagen der Stellenwert der Kultur für die Stadt Bernau auch ja von der Seite der Stadtverordneten irgendwo erkannt wurde und das wurde auf jeden Fall mitgetragen, dass man an der Stelle halt ein bisschen ausbaut, so, weil das war immer eine direkte Aufgabe sozusagen des Dezernenten gewesen, das so mitzumachen irgendwo. Aber ich denke, in der Größe und Vielfalt trägt das dem schon Rechnung, dass man da eine eigene Personalstelle für hat. Und letzten Endes ist es für mich jetzt die Aufgabe, dass man ja auch die bestehenden Ressourcen, die da sind, ja ein Stück weit so aufstellt, dass man auch gewappnet ist, dass man ein Angebot an viele Leute auch mittragen kann, dass man das auch attraktiv hält. Und natürlich auch ein bisschen schaut, wie erfahren denn die ganzen Menschen und gerade auch die vielen Neubernauerinnen dann davon, was es so gibt. Also das ist eigentlich auch eine Daueraufgabe. Ja, an der Stelle kann ich sagen, eine herzliche Einladung an alle, sozusagen, die möchten, da das Ganze mal zu entdecken.
Ich hänge immer noch so an den Museen. Ja. Meine Gedanken gehen davon nicht weg. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum Henkerhaus und zum Kantorhaus erzählen, weil Henkerhaus klingt brutal. Ist es von innen auch so brutal? Was beinhaltet die Ausstellung? Und genau das Gleiche auch zum Kantorhaus. Ich meine, wir Bernauer kennen beides, oder diejenigen, die in Bernau sich bewegen auch. Aber wenn wir vielleicht Leute haben, die nicht aus Bernau sind oder es auch nicht weiter kennen, was würde sie erwarten, wenn man ins sogenannte Henkerhaus gehen würde? Was gibt es dort zu sehen?
Also Bernau hat eine komplett erhaltene mittelalterliche Stadtmauer aus Bruchstein, die innen nicht so mittelalterlich ist, zum geringsten Teil, denn die Stadt ist zweimal abgebrannt und hatte in den 70er Jahren sozusagen die Besonderheit erfahren, sozialistische Musterstadt zu werden. Darüber habt ihr an anderer Stelle auch schon gesprochen. Das heißt, in nicht so viel Mittelalter, die Stadtmauer aber quasi pur. Und an der Stadtmauer dran klebt ein Haus, ist wirklich an die Stadtmauer rangesetzt. Das ist ein ganz kleines Haus, wenn man so will. Und das ist das tatsächlich auch historisch verbriefte Haus des Stadthenkers, der im 19. Jahrhundert das letzte Mal tätig war. Also danach ist natürlich dann abgeschafft worden, diese...
Der hatte bestimmt keine Freunde in Bernau.
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ein Henker ist.
Ein Henker ist jemand, der Leute hinrichtet.
Oh Gott, ja, okay.
Ja, also der sozusagen...
vermutet.
Der eine Todesstrafe vollzieht.
Ja.
Eine sehr unschöne Geschichte. Ja. Die aber, ja, die Fantasie wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle irgendwie, ja, der ein bisschen freien Raum lässt. Ja, genau. Das ist dann zum Museum geworden und ist das Heimatmuseum der Stadt, beschäftigt sich hauptsächlich mit der mittelalterlichen Geschichte. Der zentrale Teil dieser mittelalterlichen Geschichte ist eben im Steintor zu sehen, wie ich eingangs meinte, als Sommermuseum. Und ein Teil und auch die, sagen wir mal, erhaltenen Handwerkszeuge dieses Henkers.
Nennen wir es doch Folterinstrumente.
Ja, die sind dort im Keller zu sehen und in der ersten und zweiten Etage und im Erdgeschoss. Da dreht es sich mehr um das Haus an und für sich. Also es ist, sagen wir mal, ein bisschen die Nachstellung eines solchen Hauses, so etwa 18. bis 19. Jahrhundert.
Und das Kantorhaus, da hattest du mir letztens erzählt, dass ihr da eine neue Ausstellung, ist das saniert wurde, ne? Früher war es ja die Musikschule. Ich kann mich erinnern, als Kind bin ich dort immer zum Gitarrespielen gegangen. Heute ist es Museum. Was, wenn die Corona-Lage es wieder zulässt und es auch wieder öffnen kann? Du hattest erzählt, dort gibt es eine neue Ausstellung. Was erwartet einen, den Besucher?
Ja, das muss ich nochmal präzisieren. Also das Kantorhaus stand ja ganz lange Zeit leer, war von der Stadt vor etlichen Jahren vom Kreis übernommen worden, als der Kreis seine Musikschule dort aufgegeben hat. Hatte eine Sanierung schon in den 80er Jahren bekommen mit den Möglichkeiten und Mitteln, die man in der DDR dafür hatte. Da war nicht alles so fachgerecht, wie man das heute macht. Es ist das älteste Wohnhaus und eines der ganz wenigen Häuser, die sozusagen aus dieser frühneuzeitlichen Zeit, also es ist von 1583 das Haus, überhaupt existieren, ist also auch vor dem Hintergrund des Landkreises ein absolutes Einzeldenkmal, dieses Haus, und ist dann in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und der Stadt Bernau und auch mit Fördermitteln, die es dafür gegeben hat, in den letzten 2 Jahren wirklich grundsätzlich nochmal saniert worden. Also,
und es ist ein Fachwerkhaus, ne?
Genau,
das ist auch eine Besonderheit. Wie viele Fachwerkhäuser haben wir eigentlich noch in Bernau?
Ich kann es dir nicht genau sagen.
Nur noch 2 oder 3, oder?
Na, ein paar mehr werden es schon noch sein. Also um die Kirche rum stehen doch noch ein paar.
Ja.
Und in Bernau sieht man auch nicht jedem Fachwerkhaus seine Holzbauweise an, denn im 19. Jahrhundert war es ganz en vogue für die Bürger dieser Stadt, sich eine schicke gründerzeitliche Fassade wirklich einfach nur davor zu stellen.
Genau, das haben wir auch in der Galerie hier.
Ja, genau, in diesem Gebäude ist es auch so. Insofern werden das schon wahrscheinlich
mehr Versteckte noch dabei sein.
Ein paar Handvoll sein an Häusern. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, das Kantorhaus ist sozusagen jetzt ein Verwaltungsgebäude der Stadt, ja, und gehört auch zum Kulturamt. Also es beherbergt gerade Teile des Kulturamts. Und zwar war es vorgesehen, bis zum Brandenburgtag diese Geschäftsstelle Brandenburgtag zu beherbergen. Das tut es jetzt auch noch, bis sozusagen wir, ja, das so einmal durchhaben, die ganze Sache. Naja, so ein bisschen auch aus der aktuellen Situation heraus, dass man gerne wieder Ausstellungen machen möchte und wir aber nicht so viele Ausstellungsflächen haben in Bernau, hatten wir aus dieser Chance, dass es im Moment noch nicht ganz voll ist, das Haus mit Verwaltungsinhalten, sondern dass das Erdgeschoss im Grunde genommen noch frei ist, was zu Besprechungen natürlich auch prima ist, aber eben auch nutzbar für eine Ausstellung. Hatten wir dort jetzt vor Ostern eine Ausstellung geplant, bei der wir die Hoffnung gehabt hatten, also die wird ja immer 3-4 Monate davor geplant oder schon umgesetzt so und die Planung ist noch älter. Also haben wir irgendwie drauf gesetzt, Ostern ist es bestimmt alles vorbei. Naja, und wie es dann, wie ihr wisst, war natürlich überhaupt nichts vorbei. Deswegen hatte
im
diese
Gegenteil
Ausstellung
sogar.
Also wirklich nur ganz, ganz wenige Besucher, weil wir sie auch nicht groß bewerben konnten. und weil wir ein ganz strenges Hygienekonzept dafür gehabt haben. Aber wir haben uns dafür entschlossen, diese Ausstellung im September nochmal hier hinzuholen. Und das Grundthema sind dabei ist das Thema Künstlernachlässe im Land Brandenburg, was so ein bisschen ungeklärtes Thema ist. Wohin geht eigentlich dieses ganze Kulturgut, wenn jetzt ein Künstler verstirbt? Die Erben das vielleicht entweder nicht übernehmen wollen oder das auch gar nicht können, weil es unglaubliche Mengen auch sind zum Teil. Das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Und ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, in Brandenburg da ein bisschen zentralen Ort für zu schaffen. Genau, es gibt da einen Verein, der sich dieser Sache verschrieben hat. Und in Kooperation mit dem Verein haben wir jetzt diese Ausstellung, der sozusagen das ein bisschen thematisiert und zur Diskussion stellt und das Ganze vor dem speziellen Beispiel eines solchen Nachlasses von einem bildenden Künstler, der im Barnim zu Hause war, Klaus Lutz Gerdicke, und dessen Nachlass ist gerade aufgenommen worden. Dieser Verein verwaltet Nachlässe und digitalisiert sie. Und es ist aber natürlich nach wie vor schön, wenn man auch das Werk in einer Ausstellung sehen kann. Es ist natürlich sehr, sehr klein, dieses Haus.
Und niedrig.
Aber sehr niedrig, ja. Ich habe mir den Kopf da auch schon mal an einem Balken sozusagen leicht angedötscht. Aber es ist sehr atmosphärisch und dieser Umbau, finde ich, ist wirklich, also die Sanierung ist wirklich sehr gut gelungen.
Ja, ich hätte eine Frage, weil das klingt so, also einerseits war ich sehr überrascht über so viele Stellen, die das Kulturamt umfasst, so viele Mitarbeiter, die auch mit da in den Personalbereichen tätig sind. Und wie ist das für dich als Kulturamtsleiter vom Mittelalter bis zu Künstlerinnen nachlassen, dich zu beschäftigen? Das ist so, wie geht's dir damit?
Mir geht es damit wunderbar. Ja. Also ich mag diese Aufgabe wirklich über alles. Und ich kann auch von mir sagen, dass ich, und das empfinde ich irgendwie wirklich als großes Glück, dass die einzelnen Bereiche, die es sind, die ja durchaus eine große Bandbreite haben, wie du auch sagtest, ich kann mich mit allen wirklich wunderbar identifizieren. Also ich mag das alles und ich habe das auch, sagen wir mal, so in meinem Werdegang als Kind war ich zum Beispiel ganz viel in der städtischen Bibliothek. Das war so für mich irgendwie die Flucht und viel von zu Hause da, also so schlimm war es nicht, aber einfach so einen anderen Ort aufzusuchen, ne? Der aber auch so eine gewisse Geborgenheit gibt und so diese ganzen künstlerischen Sachen, also sowohl als Konsument oder früher habe ich auch als jüngerer Mensch war jahrelang in einer Band gespielt zum Beispiel. So, das alles und ein Stück weit eben auch die Sachen, die ich in meiner Ausbildung erfahren habe. Also, als ich damals im Geschichtsstudium die Hilfswissenschaft Archiv mal durchnehmen musste, dachte ich mir, oh Mann, wozu? Und hier plötzlich habe ich wieder mein altes Buch aus dem Schrank geklaut. Und da haben sich irgendwie so ein paar Fäden für mich zusammengefügt. Und generell ist es halt sind es alles schöne Felder. Und ich bilde mir auch mal ein, dass das so Themen sind und einfach Dinge, wo sich Menschen begegnen können, mit denen sich Menschen auseinandersetzen können, die jetzt gerade in den vergangenen 14 Monaten uns schmerzlich bewusst geworden sind, die wir vielleicht so ein Stück weit auch als Selbstverständlichkeit hingenommen haben, wo sich vielleicht doch zeigt, dass das doch einen sehr hohen Stellenwert hat. Eben nicht nur um irgendwie, sagen wir mal, einen gewissen Wert im Leben für sich auszumachen, mal so hochtrabend gesprochen, aber wirklich auch ganz schlicht und einfach, um mit anderen Menschen zusammen etwas zu teilen, was nicht dem schieren Überleben irgendwie oder dem schieren Broterwerb so dient.
Und um das in Erinnerung zu rufen, schwierige, weiß nicht, vielleicht ganz leichte Frage. Was macht denn Kultur in Bernau genau aus?
Also ich würde sagen, die Kultur in Bernau macht eben diese Bandbreite aus. Also wir haben wirklich von sehr spezifischen Themen, also jetzt zum Beispiel diese Beschäftigung mit der bildenden Kunst im Kunstraum Innenstadt, wo die Kollegin letztes Jahr nochmal einen ganz neuen Katalog rausgegeben hat und wo wir mit einem Kurator zusammenarbeiten und wirklich bis hin zur wissenschaftlichen Beschäftigung unterwegs sind. Und auf der anderen Seite, wir haben ein Format wie das Hussitenfest, was das Kulturamt wirklich auch komplett selbst macht, mit in guten Jahren an drei Tagen so um die 25.000 Besucher. Also durchaus ein mittelgroßes Festival, wenn man so sagen kann, was also wirklich für alle irgendwie noch was ist. Ja? Also mit einem mittelalterlichen Teil, mit einem Rummel, mit einem großen Festumzug, mit einem Kunsthandwerkermarkt. Und diese Vielfalt und auch die permanente Weiterentwicklung dessen, also wie zum Beispiel bei der Bibliothek, wo es seit einigen Jahren unter Federführung der Bernauer Bibliothek auch digitale Angebote gibt und die schnelle Entwicklung jetzt zum Beispiel in der Fraklima von auch digital möglichen Lernformaten, also im weitesten Sinne, so wie Zeichenkurs oder Tanzkurs. Das würde ich sagen, macht das aus. Also sowohl eine gewisse Spezifik, die halt dann eben zu Bernau passt irgendwo, wie Inhalte des Museums oder Weiterentwicklung von Ausstellungen beispielsweise, ja, bis hin zu diesem breiten Angebot, was einfach möglichst viele Leute dann abholt.
Und es gibt auch manchmal Schnittstellen, also da bin ich auch sehr neugierig, drüber zu sprechen, weil ich weiß, dass ihr zum Beispiel auch zusammenarbeitet. Mhm. Wie ist das genau? Also wie kommt das Kulturamt in Verbindung zu den Bauers Bundesschule Bernau zustande?
Na, es gibt ja, die Tätigkeit des Kulturamts ist vielleicht so breit gefächert, dass man die ganzen Vernetzungen, die es in einzelnen Bereichen gibt, also in allen Sachgebieten gibt es Vernetzungen unterschiedlichster Art, ja, also wirklich völlig unterschiedlich. So wie im Museum mit den Städten hussitischer Tradition, wo wir mit tschechischen Städten oder mit oberfränkischen Städten halt Netzwerkverbindungen haben. Im Tourismus geht es natürlich über die Fläche mit Naturpark, Barnimer Feldmark etc. Ja, im Sachgebiet Kunst und Kultur, das war jetzt halt die Frage, war, als ich angefangen habe, kam gerade die große Aufgabe auf den Tisch, dass sozusagen der Antrag gestellt worden war, die Bundesschule Bernau Weltkulturerbe werden sollte. So, und dann kam es ja direkt da auch zu dieser glücklichen Fügung, dass eben Bernau das kleinste Geschwister dieser Bauhaus-Welterbe-Stätten nun ist, zusammen den Häusern in Törten, also rund um den Bauhausdirektor Meyer. Und die Stadt Bernau hatte zu dem Zeitpunkt oder um diesen Zeitpunkt herum entschieden, dass um dem gerecht zu werden, diesem Auftrag und dieser Verantwortung, man ein Besucherzentrum bauen möchte. Und das war somit meine erste Aufgabe für dieses Besucherzentrum, sozusagen für den Architekturwettbewerb ein Raumkonzept sozusagen zu schreiben, was irgendwie die Basis dann war für die verschiedenen Arten, wie sich Architekten dem genähert haben. So, das war der allererste Schritt. Und mit dieser Entscheidung sozusagen dann nach dem Architekturwettbewerb und sozusagen der klaren Entscheidung dafür, auch den erstplatzierten Entwurf zu bauen, was dann auch schnell angegangen worden ist. Ich meine, er ist ja immerhin jetzt im Rohbau auch fertig und das finde ich nach 4 Jahren vom ersten Gedanken bis zum fertigen Gebäude schon ziemlich beachtlich so. Ging dann die Überlegung natürlich weiter, was bietet man denn in so einem Besucherzentrum eigentlich an und wer betreibt das? Und da kommen wir jetzt sozusagen dahin.
Da kam Anja. Da kam Anja noch nicht zur Best, aber da kam Anja zum Kulturamt tatsächlich. Aha.
Genau, also da ist der erste Schritt gewesen, diese Ausstellung anzugehen. Das habe ich selbst gemacht, weil das sozusagen ja auch Teil meiner Tätigkeit ist, gewisse Projekte auch selber, also operativ sozusagen durchzuführen. Und das war so seitdem einer der ganz festen Steine im Brett sozusagen von diesem Tun. Und weil ich natürlich selber jetzt auch nicht fachlich so tief im Thema drin war, habe ich dann halt rumgeschaut, wen könnte ich mir dazu Unterstützung holen. Und da hat sich aus dem Vereinsumfeld eigentlich das so glücklich ergeben, dass die Anja das halt machen konnte.
Also ich bin das ist für mich neu. Also Anja, könntest du da auch über erzählen, also was die Anfang für dich war und wie deinen Einblick im Kulturamt war?
Also ich bin nicht Angestellte des Kulturamts geworden. Ich bin sozusagen eine eingekaufte Co-Kuratorin. kann genau, man so nennen.
Genau,
ne?
Das, ja. Genau. Also es handelt sich um einen sogenannten Honorarvertrag.
Genau.
Also
ich kann keine Interna aus dem Kulturamt oder dem Kulturamtsleben.
Es wäre auch leider nicht drin gewesen, daraus eine Vollzeitstelle zu machen, so schön es dann auch ist. Aber ja.
Aber die Anfänge waren eigentlich, ich war in dem großen Bauhaus Imaginista-Projekt noch verankert und das war aber gerade am Auslaufen. Ich kann mich noch gut erinnern, zur Eröffnung im Haus der Kulturen der Welt warst du auch da. Und da haben wir uns eigentlich das erste Mal drüber unterhalten, dass du gesagt hast, wir müssten uns mal drüber unterhalten, ob ich dich nicht bei der Ausstellung mit unterstützen könnte, sozusagen als Bauhaus-Expertin.
Genau. Worüber handelt die Ausstellung und was können wir da drin erfahren?
Ja, also die Ausstellung ist ja relativ klein von ihrer Größe und das war auch die Herausforderung für uns bei der Konzeption, die wir im Übrigen auch mit Hilfe von dem Friedemann Seeger vom Verein, vom Förderverein der Bundesschule, in ihren Grundzügen so überlegt hatten. Das Gebäude selbst ist ja ein Gebäude, was in Privatbesitz ist und was auch einen anderen Zweck hat, als jetzt ein Museum zu sein, sondern es ist was, wo auch Teile des echten Lebens drin stattfinden. Derzeit wird es ja von der Handwerkskammer genutzt, von der Handwerkskammer Berlin als Weiterbildungsstätte für Gesellen. Und in dieser Ausstellung ging es uns hauptsächlich darum, sowohl die Architektur- und Nutzungsgeschichte verständlich zu erzählen, die Architekturgeschichte vor allem natürlich hinsichtlich dessen, weshalb hat denn die UNESCO jetzt gesagt, dass es sowas Besonderes ist, dass es ein außergewöhnlicher Ort, wo sich die Menschheitsgeschichte irgendwie an einem bestimmten Punkt zeigt, so, dass es das ist. Um das auch mal ein bisschen zu erklären, weil das erklärt sich nicht von selbst, das muss man schon erzählen. Und die Nutzungsgeschichte ist natürlich auch sehr interessant über diese vielen Epochen, die ja von sehr starken Umbrüchen gekennzeichnet waren, des 20. Jahrhunderts vor allem. Und nicht zuletzt natürlich auch die UNESCO-Welterbestätten als solche, der UNESCO-Gedanke, unser serielles Erbe, also eben mit Weimar und Dessau, dass man verstehen kann, auch wenn das drei Bundesländer sind und wirklich einige Kilometer dazwischen liegen, weshalb das sozusagen ein gemeinsames Erbe ist und auch ein bisschen zu zeigen, wie viele Welterbestätten es eigentlich noch gibt. Das ist so das, was wir in dieser Ausstellung eben in diesen kleinen, ich sag mal, wenn es hochkommt, 150 Quadratmeter vielleicht, zeigen werden.
Ohnehin, das schmerzt die Galerie. Ja, doch. Ich sag mal dann relativ klein, aber intensiv an Inhalte, was man da begegnen kann in der Ausstellung oder konnte.
Ja, genau. Also wir haben versucht, eine gute Mischung zu finden zwischen, sagen wir mal, einer klassischen Präsentation mit ganz bisschen, sagen wir mal, musealem Anteil im Sinne von dem Zeigen von Objekten, die aus dem Gebäude selber auch sind oder im Zusammenhang stehen. Aber im Wesentlichen erzählen wir an einem großen Tisch diese Baugeschichte, wo auch ein Teil natürlich die Sanierung dann ist, die es ja auf wunderbare Art und Weise da gelungen ist. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Ergänzungen, die multimedial sind und haben auch noch eine rückwärtige Projektionsfläche, ein kleines Auditorium sozusagen, was auch abtrennbar ist, wo wir das Ganze mit Filmen dann je nach Besuchsgruppen auch nochmal vertiefen können, was auch immer dann gerade so ansteht zu vermitteln. Also ob das jetzt eine Schulgruppe ist oder ob das eine Gruppe ist von absolut spezialisierten Architekturfreunden oder anderssprachigen Menschen. Also da können wir, glaube ich, dann flexibel drauf reagieren. Und um das nochmal abzurunden an der Stelle, also die Trägerschaft sozusagen für das Gebäude, was die Organisation und die personelle Abwicklung auch vom Betrieb angeht, das wird die Bernauer Stadtmarketinggesellschaft übernehmen, die BEST, die ja in Bernau auch die Trägerschaft der Galerie Bernau
unterhält.
Ja. Insofern unterhalten wir beide, also das Kulturamt wie auch die BEST, verschiedene Kulturangebote in Bernau. Da haben wir so eine gewisse Parallele, was das angeht. Genau, und im Besucherzentrum teilen wir uns ein Stück weit dann auch den Inhalt, insofern als dass, sagen wir mal, die Vermittlungsarbeit und auch pädagogische Angebote, die da sein werden, in der Tendenz von der Best übernommen werden, also von der Anja sozusagen organisiert werden. Und die Ausstellung selbst als auch vielleicht und hoffentlich das ein oder andere kulturelle Rahmengeschehen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, im Gebäude dann, nachdem Corona irgendwann dann bewältigt ist, nochmal Dinge zu veranstalten. Das wird das Kulturamt der Stadt dann übernehmen. Also insofern wird es eine gute Partnerschaft. Und an der Stelle auch immer noch dran erinnert, dass der Verein ja lange Jahre diese Vermittlungsarbeit komplett alleine gestemmt hat, muss man schon sagen. Also wirklich mit einem hohen Engagement und hatte ja auch ja lange Jahre eine kleine Dauerausstellung im sogenannten Lehrerhaus. Und dort werden dann künftig Sonderausstellungen gezeigt, die einzelne Elemente einfach vertiefen. Und damit haben wir ja eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit so auf die Schiene gebracht, wie man ja künftig dieses Welterbe Bernaus, der also allen Besuchern und Bürgerinnen und Bürgern, die es vielleicht auch noch nicht gesehen haben, mal zeigen kann und auch eben deutlich machen kann, wieso das wirklich so was Besonderes ist vor den Toren der Stadt quasi im Kiefernwald.
Ja, mein Wunsch ist das auch total, dass wir auf dem Campus da weiterhin mit dem Besitzer, mit dem Verein, mit der Best, mit dem Besucherzentrum und auch mit dem Kulturamt der Stadt Bernau, dass wir einfach weiterhin, so wie wir das im letzten Jahr schon probiert haben und auch gut hinbekommen haben, gut ein bisschen verhindert durch die Corona-Verordnungen, dass wir das auch weiterhin so gut hinbekommen. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir auch gemeinsame Veranstaltungen durchführen können, dass dort ein fruchtbarer Ort wird, denn das Besucherzentrum ist ja nicht nur ein Besucherzentrum, sondern auch zum Teil der Sitz des Ortsbeirates.
Ja, gut, dass du sagst.
Also das ist ja auch wichtig nochmal zu sagen. Das heißt, für uns ist es als Besucherzentrum nicht nur wichtig, Besucher dort zu empfangen, sondern im Prinzip soll das Besucherzentrum, so ist es von der Stadt auch gewollt, ein Ort sein, an dem Anwohner und Besucher zusammenkommen und dieses Welterbe vermittelt bekommen. Und für den Verein kann ich vielleicht nochmal so eine ganz kleine Vorausschau geben. Wir sind nämlich schon dabei, die nächste Ausstellung vorzubereiten, denn die aktuelle Ausstellung, die jetzt im temporären Besucherzentrum sozusagen, wo wir uns ja im Lehrerhaus befinden, zum 30. Juni ausläuft dieses Jahres. Ab dem 1.8. plant der Verein eine neue Ausstellung, eine Fotoausstellung mit Fotografien von Jean Molitor, ein international anerkannter Fotograf, der viele Bauhausbauten und auch Bauhaus-inspirierte, Bauhaus-nahe Bauten, Bauten der klassischen Moderne fotografiert hat, und zwar weltweit, und einen Teil davon bei uns im Lehrerhaus dann ausstellen wird sozusagen. Das wird dann der Mehrwert noch sein, neben dem Besucherzentrum und der Ausstellung zur Bau- und Nutzungsgeschichte und zur UNESCO und zur Welterbestätte des Baus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau und Führungen, die angeboten werden durch das Originalgebäude, dann eben auch noch wechselnde Ausstellungen im Lehrerhaus, sodass man sich dann hoffentlich etwas länger aufhalten kann am Campus und auch schauen kann, was alles so passiert und dass es durchaus lohnenswert ist zu kommen. Christian, vielleicht nochmal zum Abschluss. Corona hat uns ja doch alle ein bisschen gehindert, in den letzten Monaten Veranstaltungen durchzuführen. Das ist euch sicherlich beim Kulturamt nicht anders gegangen. Aber vielleicht wollen wir mal auf das Positive schauen. Was plant ihr noch für die Zeit nach Corona oder ab jetzt in der Zukunft sozusagen? Was können Bernauer, BernauerInnen und auch Leute von außerhalb, BesucherInnen, die nach Bernau kommen, erwarten? Worauf können wir uns freuen?
Ja, das war natürlich für uns alle und ist es ja leider auch noch ein echt extremes Elend. Wir haben uns das jetzt mal ganz hoffnungsfroh so aufgezäumt, das Ganze, dass wir das sozusagen vom Jahresende her gedacht haben. Wir planen also tatsächlich jetzt gerade den Weihnachtsmarkt, wo wir letztes Jahr in Ermangelung sozusagen eines echten Weihnachtsmarktes diese Idee hatten, die Stadtmauer zu illuminieren. Und das ist ja sehr gut angekommen und sah auch, fand ich, wirklich schön aus.
Und wurde ja auch nochmal verlängert, oder?
Wurde auch nochmal verlängert, also im Sinne eines Spaziergangs, wo man dann in einzelnen Lughäusern verschiedene Krippen halt als Fotografie sehen konnte, eines Sammlers, der in Bernau da ansässig ist. Und dieses Jahr wollen wir das, also ist einfach unsere Prämisse und unsere Hoffnung, dass zumindest der Weihnachtsmarkt was ist, was wir Corona-frei, also nicht Corona-frei, sagen wir mal, ohne jetzt ein extremes Hygienekonzept erstmal zugrunde zu legen, wie alle andere Planung, die im letzten Jahr gewesen ist, sondern andersrum, wir planen den jetzt erstmal normal und schauen dann beim darauf zukommen, ob es dann tatsächlich auch so normal ist. Und der wird dann das erste Mal auch 10 Tage lang sein. Das zieht es auch ein bisschen auseinander und ist erfahrungsgemäß auch so, dass man dann in der Woche für vielleicht diejenigen, die doch nochmal vorsichtig sein wollen oder sein müssen, ein bisschen lockeren Weihnachtsmarktbesuch auch haben kann. Und man kann ja jederzeit auch sozusagen diesen Spaziergang an der Stadtmauer entlang machen. Also das auf jeden Fall. Dann werden wir auch planen, die Lese- und Veranstaltungstage. Die werden dies Jahr unter dem Motto stehen, ein bisschen so der Umwelt und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Ist ja auch ein ganz großes Thema vor Corona ja gewesen und durch Corona sehr stark unterbrochen. Aber sicherlich was ein ganz, ganz grundlegendes Thema in den nächsten Jahren bleiben wird, meiner Meinung nach. Dann haben wir das Kinderfilmfest, was stattfindet. Also ich gehe jetzt wirklich umgedreht, die Chronologie umgedreht. Also da sind wir dann Ende Oktober, Anfang November unterwegs.
Wo findet das immer statt? Im Kino oder?
Das wird dieses Jahr wieder in der Stadthalle stattfinden. Mhm. Wir haben ein landesweites Format, was in Zusammenarbeit mit dem LISUM ist, Institut für Schule und Medien des Landes. Und in Bernau ist meistens so quantitativ wirklich das größte Programm, also was auch von fast allen Bernauer Schulen und zum Teil auch Kitas mitgenommen wird und wo auch Begleitveranstaltungen stattfinden im Sinne von besonderen Filmabenden für Familien oder für Erwachsene, je nachdem, was für Filme dann gezeigt werden. Dann haben wir natürlich den Tag des offenen Denkmals, den werden wir auf jeden Fall auch begehen. Da werden wir wahrscheinlich das Kantorhaus in den Mittelpunkt stellen, eben mit dann nochmal der Möglichkeit, die Ausstellung zu sehen, die im Frühjahr leider dann direkt wieder geschlossen werden musste. Wir werden auch viele kleinere Formate entlang des Weges dann noch bringen, also Begleitveranstaltungen im Kunstraum Innenstadt beispielsweise. Also wir haben da noch eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen, die fertig geplant in der Schublade liegen, also die einfach quasi Nachholveranstaltungen sind. Und beim jetzt weiter durch den Sommer schreiten, beobachten wir auch immer noch sehr interessiert. Und es bleibt ja dabei, dass man irgendwo ein Stück weit von Woche zu Woche sich hangelt, weil es ja, sagen wir mal, leider immer noch keine weitreichende gesetzliche Erfassung gibt der Situation, besonders für größere Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel. Und in der Hoffnung, dass da vielleicht auch was Größeres möglich dann sein wird, ich gehe da jetzt mal von Ende August aus so frühestens, würden wir vielleicht dann auch nochmal was Größeres machen wollen, aber wie groß und was genau, das ist noch nicht so ganz klar, da kann man ja ein Stück weit auf Holz klopfen, dass es dann dazu kommt, aber ich bin da zuversichtlich, dass es so sein wird.
Da hoffen doch alle sehr drauf, dass sich die Lage weiterhin entspannen wird und wir alle irgendwann durchgeimpft sind, zumindest die, die das möchten, und dass man dann auch wieder ein bisschen entspannter miteinander Veranstaltungen planen kann, kulturell überhaupt was los ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es schon extrem gefehlt, auch in den letzten Monaten in Kontakt zu treten mit Menschen und diese Veranstaltungen, die halt sonst immer stattfinden, und die Öffnung der Galerie oder auch die Öffnung der Museen rundherum, auch in Berlin etc. Es hat einfach gefehlt, bis hin zum Minigolf mit den Kindern. Ja, also es geht ja, das ist ja irgendwie Kultur ein Stück weit, oder wirklich in der Bibliothek auch mal andere Bücher zu holen, als die man ohnehin zu Hause hat. Aber ich glaube, da teilen wir die Hoffnung sehr, dass es in die richtige Richtung geht. Momentan sehen die Zahlen ja gut aus, gerade bei uns in Barnim. Sind sehr ganz gut.
Genau, man kann auch ganz aktuell sitzt, glaube ich, die Landesregierung wieder über der neuen Verordnung, die dann nach dem 16. Gültigkeit bekommen wird. Und das ist ja, glaube ich, auch auf der politischen Seite klar, dass man jetzt ein Stück weit auch dem Kulturbedürfnis irgendwo Rechnung tragen muss. Ich trage nochmal nach, dass wir im Zusammenhang mit den Märkten Einige Begleitveranstaltungen haben und auch Kunst- und Handwerkermärkte dann in der zweiten Jahreshälfte wieder stattfinden. Also da flankiert schon ein gewisses Kulturgeschehen. Wir warten einfach, was wir machen dürfen.
Dann haben wir die Hoffnung, dass das kulturelle Leben hier wieder aufblüht, also wieder aufblühen kann. Und es gibt eben viele spannende Voraussichten bis hin zu Weihnachtsmarkt. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken, Christian, für das Gespräch und dass du heute hier warst und uns so viele Einblicke gegeben hast. Und möchtest du noch was hinzufügen für unsere Zuhörer?
Ich kann mich dem nur anschließen. Es war ganz toll, sich mal mit dir einfach darüber zu unterhalten, was so deine beruflichen Inhalte sind, jenseits des Besucherzentrums, was ich natürlich mitbekomme hin und wieder. Aber auch dich von einer persönlicheren Seite kennenzulernen, zu wissen, wie dein Weg nach Bernau war, fand ich sehr schön. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr ein Gesicht und einen Menschen hinterm Kulturamt sehe, als nur sozusagen eine Institution der Stadt Bernau. Das fand ich sehr schön. Ja. Danke, dass du da warst.
Sehr gern. Also es gibt sicherlich einige Themen, die wir jetzt noch nicht ganz durchbekommen haben, die man nochmal ergänzen kann. Aber dafür ist das große und ganze, ja, etwas zu komplex vielleicht für dieses eine Mal.
Das wird dann vielleicht eine Sonderfolge. Bist herzlich willkommen, auch wiederzukommen. Und wenn wieder was stattfinden kann, machen wir vielleicht auch mal ein Special Feature Hussitenfest oder 2022 dann oder so. Ne?
Genau, das können wir sehr gerne machen.
Schön, freue ich mich
drauf. Ja, dann danke euch auch für die Einladung.
Sehr gern.
Das war's. Habt
noch eine schöne Woche.
Ja.
Das war's für heute, liebe Hörer. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie, die 9. Folge von Kontext Bernauer Stadtgespräche, dem Podcast für Kunst und Kultur in Bernau. Wir hoffen, ihr habt einen Einblick darin gewonnen, welche Aufgaben das Bernauer Kulturamt erfüllt und an wie vielen Orten es involviert ist. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer stellen wir euch weiterführende Links zu dieser Folge auf unsere Podcast-Website auf www.best-bernau.de im Bereich Kunst und Kultur. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Downcast oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Und empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Wir sind für euch auch auf Facebook und Instagram unterwegs, wo wir @bauhausdenkmalbernau und @galerie_bernau sind. Wir freuen uns über neue Abonnenten, Kommentare und Vorschläge für neue Themen für unseren Podcast, die ihr uns gern als Direct Message auf Instagram oder per Mail an kontakt@best-bernau.de senden könnt. Auf Instagram und Facebook bekommt ihr ab sofort auch zusätzliche Fotos und Hintergrundinfos zu aktuellen Podcast-Folgen und Gästen in den Stories zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Thank you.